Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus stand bei der Gemeinde in Korinth in ganz harter Konkurrenz zu anderen Aposteln. Er nennt sie falsche Apostel oder Überapostel. Sie schienen geschickter und redegewandter zu sein als er. Und die Leute in Korinth suchten offensichtlich jeden Anlass, Paulus gegenüber zu demonstrieren, dass er nicht, sage ich jetzt mal, fluppig genug war, nicht geschmeidig genug, nicht freundlich genug oder was auch immer. Und die übrigen Verkündiger in Korinth suchten jeden Anlass, sich Paulus gegenüber zu rühmen und auch der Gemeinde. Und so schrieb Paulus nun den Korinthern diesen strengen Brief, den ich gleich verlese, indem er sich zu einer Schwachheit bekannte, die nur im menschlichen Augen wirklich Schwäche war und ist. Paulus war zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes im Gefängnis und dennoch keinen Augenblick niedergeschlagen. Im Gegenteil, er wusste doch, weshalb er im Gefängnis saß. Nämlich wegen der guten Botschaft, die er den Menschen von Jesus Christus, dem auferstandenen Sohn des lebendigen Gottes, brachte. Nichts hatte Paulus aufhalten können, diese lebensrettende Nachricht weiterzusagen. Und so bekannte er in dem Brief: Darum bin ich nun guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Liebe Geschwister, wie sehr muss es Paulus geschmerzt haben, dass Kinder Gottes immer auf der Suche nach neuen, höheren, schöneren Botschaften, Zeichen und Wundern sind. Und da merkt man wieder, dass die Bibel ewig Gültigkeit hat. Das finden wir heute auch alles vor. Aber der Geber dieser Gaben, der gerät dabei schnell aus unserem Blick und aus unserem Herzen. Und wenn dann jemand die Wahrheit Gottes verkündigt und dafür dann Ablehnung oder gar Bestrafung erleidet, dann wendet man sich schnell anderen Aposteln zu, scheinbar um mehr Glanz zu empfangen. Paulus benannte es in den Kapiteln 10 bis 12 des Korintherbriefes detailliert und er beschönte nichts. Wir lesen in diesen drei Kapiteln erstmals eindeutige Worte des Paulus darüber, was ein Nachfolger Christi zu erleiden hat, wenn er im Auftrag Gottes und Jesu das Evangelium und die Ordnungen Gottes klar und wahrheitsgemäß predigt. Und doch, wenn man diese Aufzählung mit dem Lebensbericht des Paulus in Apostelgeschichte 19 vergleicht, dann wird man sehr schnell feststellen, dass er den Korinthern noch nicht einmal ein Viertel der Leiden berichtete, die er tatsächlich um Christi willen erduldete. Der Anlass des Briefes des Paulus war, die Gläubigen fühlten sich zu kurz gekommen, nicht genügend wahrgenommen, nicht genügend, wie ich immer gerne sage, gepampert. Trotz all der vielen Zeichen, Wunder und Taten, mit denen Gott den Dienst des Paulus segnete. Die Menschen damals erwarteten offenbar mehr Zeichen und hielten deshalb nach immer neuen Aposteln Ausschau. Daran hatte und hat sich seit Jesu Leben hier auf der Erde nichts geändert. Und er selber antwortet ja auch auf die Zeichenforderung der Pharisäer: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch hören wir jetzt das Predigtwort aus 2. Korinther 10, 1 bis 10. Eigentlich geht es vom 2. Korinther 11, die Verse 18 bis 30 schon vor, aber ich habe es einfach gekürzt auf den zweiten Teil aus dem 12. Kapitel. Da fließt vieles dann mit hinein aus dem 11. Kapitel. Es heißt: Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Sind sie Diener Christi? Ich rede wider alle Vernunft. ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem Meer. Gerühmt muss werden. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ungefähr. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den 3. Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außerhalb des Leibes gewesen ist, weiß ich nicht, aber Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, weil ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht und von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung und in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich mache jetzt bewusst eine kleine Pause, damit wir das alles, was wir gehört haben, noch einmal Revue passieren lassen. Das ist ein Predigtwort, wie ich es empfinde, das mir große Ehrfurcht vor Gott hineingibt ins Herz. Es zeigt mir, wo wir manchmal in Schieflage leben. Ich nehme mich da nicht aus, in dem Wir stehe ich jetzt vorne dran, ich stehe ja hier. Wir denken, Gott braucht unsere ganze Hingabe an Leistung, an Diensten, an Bereitschaft für die Gemeinde und so weiter, damit wir gerettet sind und errettet bleiben. Und es ist kein Flachs, was ich sage, das höre ich immer wieder einmal. So nach dem Motto, wie damals der Pharisäer in der Kirche, im Tempel, Herr, wie gut, dass ich nicht so sündig bin wie der da vorne. Aber das Problem ist, wir lassen dabei außer Acht, dass Gott sein ganzes Ich gab, nämlich Christus, damit wir gerettet werden. Nicht wir müssen unsere Errettung voranbringen, verbessern oder sonst was, sondern Gott hat alles getan. Er hat einfach alles getan. Und das ist das, was Ehrfurcht einflößt an diesem Predigtwort. Denn Christ sein werden wir umsonst, wir. Aber Christus hat es alles gekostet. Und unser Christsein, unser Leben in den Fußstapfen Jesu, es kann sein, dass es uns auch was kostet. Und genau an dem Punkt stehen wir heute schon in Deutschland. Und es ist besonders auch für mich zu lesen, dass Paulus hier sein gesamtes Inneres offenlegt. Und er zeigt, worin die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes besteht, aber auch zugleich die menschliche Qual, nämlich zu lernen, einzig auf Gottes Kraft in Schwäche und Schmerz zu vertrauen. Das kann manchmal sehr herausfordernd sein. Wir haben erfahren, immer wieder muss sich Paulus gegen seinen Willen als Apostel des allerhöchsten Gottes beweisen. Und auch das können wir immer wieder mal hören, wenn Leute sagen, und du willst ein Christ sein? Für mich kommt das dann immer so vor, Klammer auf, du musst deinen Heiligenschein besser polieren, Klammer zu. Wir müssen nicht beweisen, dass wir Christen sind, sondern wir sind es. Und wir werden nicht zu Christen durch ein entsprechendes Leben, sondern wir sind Christen, weil Christus uns berufen hat. Wir haben es vorhin gehört. Dieser Fischzug ist ein Beispiel, ein sehr deutliches Beispiel dafür. Das ist die Aufgabe von uns Christen, Fischer sein. Die Aufgabe. Auf jeden Fall berichtet Paulus ausnahmsweise von all seinen Erlebnissen, die ihm widerfahren sind, und von einem entscheidenden, für ihn entscheidenden Erlebnis, das 14 Jahre zurückliegt. Er berichtet in seiner Demut von diesem Erlebnis in der dritten Person, weil das so gewaltig ist, wie er Gottes Gegenwart erlebt hat, dass man das gar nicht einfach so mal eben erzählen kann. Denn das ist so heilig, dass man nicht lax daherplaudern kann und sagen kann, ich wurde vom himmlischen Baba in den Himmel versetzt. Habe ich alle schon gehört. Gott ist heilig, ist dreimal heiliger Gott Zebaoth. Und wir heutigen Christen, die wir in unserem Leben so viel Christenlehre und Gotteserfahrung sammeln konnten, wir wissen das eigentlich. Und wir können trotzdem nicht erahnen, was Paulus damals widerfuhr. Und das Predigtwort lässt es ja auch offen. Und deshalb geziemt es uns auch nicht, Näheres über den Ort des dritten Himmels erforschen zu wollen. Theologen verbreiten ganz unterschiedliche Ansichten dazu, ich weiß. Doch glaube ich persönlich, dass uns Paulus mit der Bezeichnung dritter Himmel ausdrücken will, dass er Gott so nahe war, wie es wohl näher kaum möglich ist. Über den von Paulus gewählten Ausdruck Paradies habe ich folgende Erklärung gefunden, die uns vielleicht hilfreich sein kann, die heutige Bibelstelle auch für unser Leben anzunehmen. Das Wort Paradies kommt nämlich aus dem Persischen und bedeutet umzäunter Garten. Über den von Paulus gewählten umzäunten Garten sagt man im Persischen Reich, die persischen Könige, wenn sie jemand eine besondere Ehre erweisen wollten, dann zeichneten sie ihn dadurch aus, dass sie ihn zu einem Gefährten des Gartens machten. Und das berechtigte dann den Menschen, zusammen mit dem König in den königlichen Gärten spazieren zu gehen. Paradies mit Gott im Garten spazieren. Paulus war laut unseres Predigtwortes bei diesem göttlichen Visionserlebnis der Gefährte Gottes in einem besonderen, heiligen himmlischen Territorium Gottes gewesen. Und somit hatte Gott selber seinem Diener eine einzigartige Nähe gewährt, die wahrscheinlich niemals zuvor oder danach noch einmal geschah. Gewiss haben viele von uns auch schon Zeiten von besonderer Nähe Gottes erleben dürfen. Und deshalb sollten wir uns darauf die Frage stellen, weshalb durften wir Gott so real als Helfer, Vater und Tröster erleben? Weshalb? Für Paulus und seinen Dienst war dieses Erlebnis fundamental wichtig. Denn Gott kannte ja seinen Lebensweg und er kannte auch die dazugehörenden Glaubensherausforderungen. Und er kennt auch deinen Lebensweg und deine Glaubensherausforderungen. Gott wusste, dass Paulus eine besondere Begegnung mit ihm brauchte, um unerschütterlich die Berufung, in die Gott ihn gestellt hatte, bis zum Ende zu gehen. Hatte er doch Paulus dazu ausersehen, den Heiden des Evangelium Jesu Christi zu bringen und eines Tages dafür sein Leben zu lassen. Gott allein wusste, wie viel Kraft und Glaubensmut Paulus brauchte, um alle geistlichen und körperlichen Versuchungen zu überwinden. Ich habe es Anfang nur angerissen. Dazu gehörten Anfeindungen, Zweifel, Widerstand, Verfolgung, Hunger, Gefahren, Schläge, Gefängnis und auch Seenot. Für all diese Situationen gab Gott sich ihm persönlich in der Vision vom Paradies als allmächtig, ewig und treu zu erkennen, als immer derselbe mächtige, allmächtige Gott. Und wisst ihr, Geschwister, mich erinnert dieses Paulus-Erlebnis an etwas ganz anderes noch, nämlich an den Anfang der Bibel, wo es heißt, dass Gott in der Kühle des Abends mit Adam und Eva durch den Garten spazierte. Also engste Gemeinschaft mit ihnen pflegte bis zu dem Zeitpunkt des Sündenfalls des Menschen. Und ab da konnte der sündig gewordene Mensch sich Gott nicht mehr nahen. Er wurde aus dem Paradies, aus dem Garten Gottes, Garten Eden, verbannt. Und hier nun berichtet Paulus, wie Gott selber für eine kleine Zeit den Menschen wieder in die unmittelbare Nähe seiner dreimal heiligen Gegenwart gezogen hatte. Eben in diesen Garten des Herrn, Garten des Königs. Das ist so gewaltig, überlegen wir uns das mal. Zeigt uns doch dieses, die Vollkommenheit des Erlösungswerkes Jesu Christi an uns Menschen. Ich wiederhole das nochmal. Dieses Erleben von Paulus zeigt uns heute die Vollkommenheit des Erlösungswerkes Jesu Christi von Nazareth an uns, an seinen Menschen. Jesus hat als unverdientes Gnadengeschenk alle Sünde, alle Schuld und Ungerechtigkeit am Kreuz von Golgatha von uns abgewaschen und in den Tod gegeben. Wir, unser alter Mensch, sind allein aus Glauben nun mit Christus gestorben, begraben und mit ihm wieder zu einem neuen, absolut geheiligten und gereinigten Menschen auferstanden. Das ist etwas, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sündigen, aber wir sind keine Sünder mehr, weil Christus in uns lebt. In unserem Geist sind wir eine neue Schöpfung, so neu und rein wie damals Adam und Eva vor dem Sündenfall. Nichts von unserer alten sündigen Natur haftet noch an uns. Nur noch unsere sündigen Gefühle und unser hartnäckiger Wille muss immer wieder aufs Neue unter das Kreuz gebracht werden, um in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu kommen. Das ist ein Prozess. Und Gott schult uns. Gott schult unser Herzgehirn und unser Kopfgehirn. Viele denken, wir haben nur ein Gehirn. Nein, wir haben auch ein Herzgehirn. Jesus sagt es ganz deutlich an mehr als einer Stelle: Was denkt ihr so in euren Herzen? Oder was habt ihr in eurem Herzen für Gedanken? Das heißt also, das Herzgehirn gehört zum Geist, der in uns neu ist. Christus in uns. Das Kopfgehirn ist von unseren Gefühlen bestimmt, seelisch, fleischlich. Und wenn wir in Übereinstimmung mit Gott kommen wollen und sollen, ist es wichtig, dass wir beginnen, uns zu überlegen, meine Reaktion, meine Aktion, was ist das jetzt? Kommt das aus meinem Gefühl heraus, aus meinem verletzten Stolz oder was auch immer, aus meinen Ablehnungswunden, oder ist das von Gott her? Das heißt, wir müssen es lernen, auf unser Herz zu hören, weil in der Bibel steht, wovon unser Herz voll ist, davon geht unser Mund über. Und unser Herz hat voll zu sein von Christus. Voll zu sein von Christus. Und dann können wir unseren Verstand auch in die Schranken weisen mit dem Wort Gottes. Dann haben wir auch über dieses Einfallstor Autorität in Christus. So viel ein kurzer Ausflug in diese Richtung. Der alte Saulus aus der Bibel war aus Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes und sein Kreuz, nun tatsächlich zu einem neuen Menschen geworden. Und Glauben kommt aus den Herzgedanken, nicht aus den Gefühlen. Immer aus dem Herzen. Und mit dieser neuen Identität, aus der ein Saulus zu einem Paulus wurde, werden auch wir zu Menschen, von Menschen zu Kindern Gottes. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt. Und dieses brachte Paulus dann in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und dieser Schritt, sich bewusst zu machen, wir sind Kinder Gottes und wir haben alles von Gott empfangen, alles, 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 der zieht uns in die Gegenwart Gottes, um zu erfahren, wie liebevoll Gott uns umhegt und umpflegt und was er alles für uns getan hat. Denn nur in der Gegenwart Gottes werden wir das erkennen. Solange wir von ihm entfernt sind, erkennen wir alles, was nicht passt und was nicht stimmt. Und vor allen Dingen, was der andere falsch macht. Paulus brauchte dieses Erlebnis und dieses Glaubenserlebnis brauchen auch wir, damit uns der Widersacher Gottes nicht immer wieder in unseren Gefühlswelten hinein wie festschweißt. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Und diese Offenbarung erhalten wir eben nur aus dem Wort Gottes und in einer persönlichen geistlichen Begegnung mit Jesus in uns. Paulus kannte nun seine Identität, kannte aber auch die Gefahren, die mit verbunden waren. Deshalb kam es für ihn überhaupt nicht in Frage, sich dieses übernatürlichen Erlebnisses und dem damit verbundenen Segnungen Gottes zu rühmen. Er kannte nur zu gut die Gefahr des Stolzes, die hinter jeder Situation lauert, noch dazu, wo sein Glaube beständig von den Korinthern herausgefordert wurde. Gott selber kam ihm aber zur Hilfe. Wir haben es vorhin gehört. Gott ließ zu, dass Paulus für den Rest seines Lebens lernen musste, in Abhängigkeit von Gott einem Pfahl im Fleisch umzugehen. Paulus musste lernen, für den Rest seines Lebens in Abhängigkeit von Gott mit dem Pfahl im Fleisch richtig umzugehen, ohne ins Zweifel zu kommen, ohne Gott dafür anzuklagen oder gar den Glauben zu verlieren. Wie oft können wir heute hören, wenn es einen Gott gibt, wieso lässt er da Not, Leid, Schmerz und Katastrophen zu? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ich höre das immer wieder mal. Aber ihr Lieben, Gott ist Gott und er regiert. Und alles, was er zulässt, muss zu unserem Heil und Besten dienen, damit unser innerer Mensch stark wird, damit unser innerer Mensch, unser Geist immer tiefer wurzelt im Wort Gottes und in den Verheißungen Gottes für uns. Dreimal betete Paulus zu Gott um Hilfe. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, im Aramäischen oder Hebräischen bedeutet das Wort drei auch viele. Das heißt, wenn wir es wörtlich nehmen, er betete dreimal. Aber es kann auch sein, dass er viele Male betete. Das geht so nicht klar aus dem Text hervor. Aber Gott hörte und Gott antwortete. Aber nicht so, wie wir das gerne hätten. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wie oft ist der Begriff Gnade heute zu einem leeren Wort geworden? Dabei ist an Gottes Gnade für unser Leben, für das Gelingen unseres Lebens, alles gelegen. Gnade bedeutet, die Gunst und Liebe Gottes zu uns im Jetzt, im Heute in Aktion zu erleben. Jetzt, in diesem Augenblick des Schmerzes, in diesem Augenblick der Angst und Not und auch im Augenblick des unfassbaren, unaussprechbaren Leides, jetzt ist Gottes Liebe gnädig in uns am Wirken. Dies gilt es zu glauben und im Glauben festzuhalten durch Proklamation. Gnade bedeutet die Gunst und Liebe Gottes zu uns im Jetzt, heute in Aktion zu erleben. Halten wir es fest. Sprechen wir es über uns aus. Denn dieser Glaube an die Gnade Gottes ist unser Sieg. Dieser Glaube war der Sieg des Paulus in allen schlimmen, ja auch noch so lebensbedrohlichen Situationen, sodass er immer und überall von dieser Gnade, Treue und Liebe Gottes in Christus und seinem Erlösungswerk voller Überzeugung und Leidenschaft berichten konnte. Die Erkenntnis der Notwendigkeit, gerade jetzt in Jesu Gnade zu ruhen, dort an seinem Herzen auszuharren, setzt auch in uns täglich neu diese Überwinderkraft Gottes frei. Gottes Gnade ist ein Jetzt-Handeln an dir und mir. Und sie reicht immer aus. Gottes Gnade reicht immer aus, um uns in jedem Moment unseres Lebens zu tragen. Und ich muss es nochmal wiederholen. Gottes Gnade reicht immer aus, um uns in jedem Moment unseres Lebens zu tragen. Gnade ist Gottes Handeln, das aus Bestehendem etwas ganz Neues wird, nämlich aus Schwäche Kraft. Immer wenn Paulus an seine Schwäche stieß, sie ihn zu übermannen drohte, immer dann kam Gottes Gnade mit göttlicher Kraft in sein Herz. Und diese Erfahrung ist uns zum Zeugnis geschrieben. Auch wir sollen erfahren, was es für uns real bedeutet. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Deshalb, für mich persönlich, ist eines der großen Zeichen und Wunder der Bibel, wenn ich lesen kann, dass Menschen Gottes dastehen und dieses Dennoch hinausrufen, dieses Dennoch festhalten an den Zusagen, dennoch auf das Kreuz schauen und es bekennen. Christus ist der Herr, der alles neu gemacht hat. Und zu bekennen, dennoch halte ich fest an dir. Darum seien auch wir wie Paulus immer guten Mutes in Schwachheit, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn er hat alles für uns gegeben. Wir haben alles von ihm empfangen. Das neue Leben in der Schwäche aus der Kraft Gottes. Denn wenn wir schwach sind, dann ist Gott allmächtig, Jesus Christus, in uns. Und darum rufen wir es aus. Wohin sollten wir uns sonst wenden? Dennoch halte ich fest an dir, denn nur in dir finde ich Ruhe und Worte des ewigen Lebens. Diese Erfahrung schenke Gott uns allen. In Jesu Namen. Amen.